Okay. Ja, wir haben ja diese Predigtreihe zwischen Ostern und Pfingsten. Und nachdem der Samuel das letztes Mal so heftig angekündigt hat, dass wir da jetzt also immer weiter was hören werden und gleichzeitig aber irgendwo die Vorgabe war, oder, ja, dass heute irgendwas zum Thema Muttertag sein soll, bin ich eigentlich wieder auf dieses Thema gekommen, nämlich auf Maria. Dürft's mir nicht böse sein, wer ganz ein gutes Gedächtnis hat, der wird es vielleicht manches sich erinnern, was ich vor 4 Jahren einmal gesagt habe, auch am Muttertag. Aber ich glaube, es geht euch so wie mir, dass ihr schon nach 2 Wochen vergessen habt, was. Okay. Also die letzte Predigt von mir am Ostersonntag war die Frauen am leeren Grab. Also da ist es um die Frauen gegangen, wie Jesus gerade diesen Frauen begegnet ist, der Auferstandene. Und deshalb möchte ich auf diese Rolle der Frauen rund um Ostern mal zuerst kommen, eben in Bezug auf die Predigtreihe zwischen Ostern und Pfingsten und dann diese eine Frau, die Mutter Jesu, Maria, die Mutter Jesu herausgreifen. Die Frauen waren die besonders erwähnten, die noch am Schluss bei Jesus geblieben sind. Von der Ferne haben sie gesehen, wie er seinen Todeskampf hatte. Sie werden besonders erwähnt. Die meisten Jünger waren weg, davongelaufen. Auch das ist irgendwo doch bezeichnend. Die tapferen Männer. Und dann gibt es im Johannesevangelium und nur dort diese Schilderung, wie Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, das war vermutlich Salome, heißt sie, die Mutter von Johannes und Jakobus. Somit war Johannes und Jakobus waren vielleicht Cousins von ihm, weil die Mütter waren Schwestern. Und eine andere Maria und eine dritte Maria, nämlich die Maria Magdalena. Dort, sie steht auch in der Nähe vom Kreuz und Jesus sagt dann zu seiner Mutter, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, das war Johannes, der ihm irgendwie besonders nahe gestanden ist, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Und er spricht zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Es ist doch wirklich erstaunlich, dass Jesus in den schmerzhaftesten Stunden seines Lebens, kurz vor seinem grauenvollen Tod, noch einmal an seine Rolle als ältester Sohn denkt. Sein Vater war wahrscheinlich schon lange gestorben, von Josef lesen wir überhaupt nie was, außer am Beginn der Evangelien. Und Jesus war als ältester Sohn in der Familie auch für die Versorgung und für die Obsorge für die Geschwister und die Mutter zuständig. Und jetzt ist der älteste Sohn auch weg. Und ich weiß nicht, warum man nicht irgendeinen seiner Brüder geholt hat und gesagt hat: Du, jetzt kümmere du dich um die Mutter, weil ich tue es jetzt nicht mehr. Wir wissen vielleicht, dass die Brüder anfänglich, übrigens so wie auch die Maria, nicht an Jesus geglaubt haben. Sie haben ihn eigentlich nicht nachfolgen können. Kann ich mir auch gut vorstellen, kommen wir noch später mal dazu, dass man ihm nicht so leicht als Bruder und Schwester, als leiblicher Bruder und Schwester verstehen konnte. Aber Jesus sieht seine Mutter und kümmert sich nochmal um sie, indem er sagt: Pass auf, der Johannes ist jetzt für dich zuständig. Und Johannes, du kümmerst dich um die Maria. Welche Fürsorge von Jesus. Also ich meine, ich hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich andere Gedanken gehabt. Und dann lesen wir noch, dass die Frauen, das steht dann im Lukas-Evangelium wieder, die waren, die zugeschaut haben, wie Jesus in dieses Felsengrab gelegt worden ist. Die sozusagen die Zeugen waren, wo er hingelegt worden ist, wo er begraben worden ist. Also, sie waren die Letzten, die den toten Jesus gesehen haben. Wieder die Frauen, gell? Und sie waren die Ersten, die den toten Jesus nicht mehr gefunden haben. Und es waren dann wieder die gleichen Frauen, die Maria Magdalena, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen, die in der Früh Jesus gesucht haben und nicht gefunden haben und dann zurückgekommen sind zu den Aposteln und gesagt haben, er ist nicht da. Und was haben die Männer gemacht? Sie glaubten ihnen nicht. Die Rolle der Frauen rund um Ostern ist ganz anders als die Rolle der Frauen in der Kirchengeschichte, oft wie sie dargestellt wird und wie sie auch oft bei uns gehandhabt wird. Eigentlich waren die Frauen die, die am nächsten dran waren und am längsten und als Erste wieder dabei waren. Das sollte man schon bedenken. Bei all den Diskussionen, die wir immer wieder haben über Rolle der Frau in der Gemeinde auch. Und am Schluss, und dann, wir sind ja noch immer zwischen Ostern und Pfingsten, lesen wir, dass in der Apostelgeschichte sich die Jünger eingesperrt in einem Gebäude versammelt haben, im Obersaal. Das war vermutlich auch wieder das Gebäude, das der Frau, was wird sie heißen, Kleopas, die Frau des Kleopas, die hat auch Maria geheißen. Und das in diesem Gebäude, das war die Mutter von Johannes Markus und die hat offensichtlich ein großes Haus gehabt, wo sich die Jünger mal versammeln konnten. So kann man das annehmen. Und da waren die 11 Apostel jetzt und Maria, die Mutter Jesu und einige Frauen waren da auch dabei. Und dann auch mit seinen Brüdern. Interessanterweise steht in dem Text in Apostelgeschichte 12, dass also Jesu Brüder, leibliche Brüder, er hat vermutlich 3 gehabt, sind auch schon dazugekommen. Also das ist, jetzt waren sie auch schon im Kreis der Jünger. Aber zentral ist immer wieder diese Frau, die Maria, die Mutter Jesu. Und ich möchte jetzt, dass wir uns ein bisschen über diese Frau Gedanken machen. Wir können nämlich schon einiges von ihr lernen. Ich glaube aber, dass man auch die Rolle, die ja in der Kirchengeschichte auch sehr groß gemacht worden ist, auch wieder zurechtrücken sollten. Und deshalb wird es 3 Fragen geben, zwar 3 provokante Fragen. Ist Maria, die Mutter Jesu, eine besondere Frau? Ist sie eine Heilige? Und ist sie eine gute Mutter? Du kannst das K vorne schreiben, dass sie keine besondere Frau ist, keine Heilige, keine gute Mutter. Okay, wenn wir uns über Maria Gedanken machen, und es steht ja nicht so viel in der Bibel drinnen, dass wir jetzt das ganze Neue Testament so ein bisschen durchschauen müssen, dann müssen wir unweigerlich noch zur Weihnachtsgeschichte eigentlich zurückgehen. Und diese Begegnung, diese Begegnung, die eine Frau, eine junge Frau, vermutlich eine ganz junge Frau, mit Gott hatte, anschauen. Im Lukas 1 steht Elisabeth, das ist die Tante oder Cousine von der Maria, war im 6. Monat schwanger und da sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa wohnte. Sie hieß Maria. Sie war noch unberührt und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Sei gegrüßt, dir ist große Ehre, Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr sei mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Wie du gesagt hast, soll es mir geschehen. Daraufhin verließ sie der Engel. Maria war keine besondere Frau, würde ich jetzt mal sagen, als erstes. Sie war sehr jung, wahrscheinlich noch ein Teenager, weil damals die Frauen doch relativ jung verlobt wurden. Sie war vermutlich eher nicht aus reichen Verhältnissen, eher armselig. Wir wissen nicht, ob sie sehr gebildet war. Eher nicht, wahrscheinlich, so wie wir das sehen, dass sie zumindest in der Situation, wie Jesus dann auf die Welt gekommen ist, aus sehr einfachen Verhältnissen waren. Und sie war mit Josef verlobt, aber noch nicht verheiratet. Dazu muss ich sagen, dass die Verlobung meistens durch die Eltern geschehen ist. Eltern haben die Kinder verlobt und das war rechtsverbindlich. Und wenn eine Verlobte vor der eigentlichen Hochzeit sich mit einem anderen Partner einließ, dann wurde das als Ehebruch gesehen. Das heißt, es war schon was Kritisches, was die Maria da erlebt hat, was sehr kritisch ist, das wisst ihr. Und zumindest aus dem Text können wir annehmen, dass sie etwas schreckhaft war. Wobei ich glaube, jeder von uns hätte sich auch geschreckt, wenn er so plötzlich eine Lichtgestalt vor sich sieht. Ne? In gewissem Sinn ist sie ein normales junges Mädchen, eine normale junge Frau. Ganz normal, so wie manche von euch auch junge Frauen sind, Mädchen. Und so wie wir alle eigentlich normale Menschen sind. Und die Bibel ist so realistisch, sie tut nicht irgendwas überzeichnen und irgendwie besonders hervorheben, außer einem. Ne? Jesus, der ist nie normal, der ist wirklich außergewöhnlich. Aber die Menschen um ihn herum und die ihm begegnet sind, das waren Menschen so wie du und ich. Aber trotzdem glaube ich, dass sie gewisse Eigenschaften hatten, die sie auszeichneten. Und das merken wir immer wieder, wenn wir was über sie lesen, und wir werden noch ein paar so Stellen kurz anreißen, dass sie nachdenkt. Sie bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen und dachte darüber nach, steht mehrmals über sie. Also wie die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und dem Kind gehuldigt haben, steht es. Wie sie im Tempel waren und Jesus dargebracht haben, steht es. Also sie hat eine Eigenschaft gehabt, dass sie Dinge nachgedacht, sie bewegt hat im Herzen. Sie hörte zu. Sie hat sich das angehört. Weil ich habe oft den Eindruck, dass, und das jetzt, sage ich jetzt nicht nur zu Frauen nicht, und zu Müttern, sondern das sage ich für zu uns allen, ja, dass wir das nicht immer tun. Wir hören gar nicht mehr das, was andere oder was Gott sagt, sondern wir gehen sofort zur Tagesordnung über. Ja? Ich meine das und das und das und ich weiß eh schon, was du denkst und wir hören nicht mehr zu. Und sie fragt nach. Sie fragt, wie soll das geschehen? Ja, das geht ja und das funktioniert ja nicht. Ja? Und sie ist sogar so, der Engel muss sogar noch eine Bestätigung dazu geben. Er muss ihr sozusagen ein Beweis geben, dass das wirklich stimmt, indem er auf die Elisabeth, auf ihre Tante oder Cousine, die viel älter ist, die schon jenseits der fruchtbaren Jahre war und auch jetzt schwanger war, dass die sozusagen als Beweis angeführt worden ist. Diese drei Eigenschaften, dass sie nachdenkt, was sie hört, dass sie zuhört und sie nachfragt, ist für mich eigentlich ein Indiz dafür, dass diese junge Frau ein Gebetsleben hat. Also sie kommuniziert mit Gott. Ich weiß nicht, jetzt hier darum rechnen, dass Gott euch direkt jetzt so anredet, dass er euch jetzt sagt, pass auf, XY, das wird jetzt kommen für dich. Das ist der Weg, den du jetzt gehen sollst. Rechnen wir überhaupt noch damit? Sind wir überhaupt empfänglich noch dafür? Oder sind wir schon so, dass wir gar nicht mehr zuhören und dass wir eh schon alles wissen? Und wenn wir in der Bibel was lesen, so geht es mir halt, ja, sage ich, kenne ich schon, ja, passt, nächster Punkt. Aber bitte, denken wir mehr drüber nach. Denken wir drüber nach, was da steht. Denken wir drüber nach, was Gott dir durch den Heiligen Geist sagt. Lassen wir es in uns hinein. Und fragen wir, getrauen wir uns, einfach Fragen zu stellen. Gott, was meinst du eigentlich wirklich? Also, ich habe jetzt von dieser ersten Geschichte bisher, von dem, was man bisher, meine ich, dass sie einerseits eine normale junge Frau war und andererseits doch Zeichen eines geistlichen Lebens. Sie redet mit Gott, sie kommuniziert mit Gott. Natürlich ist es was Besonderes, wenn ein Engel kommt. Ne? Das ist für uns außergewöhnlich und wir rechnen nicht mehr damit, aber es ist trotzdem ein Zeichen, das, was Besonderes da war. Jetzt kommt die große Frage, ist Maria eine Heilige? Ja und nein, klar. Im katholischen Sinn wird Maria, und auch in der orthodoxen Kirche, wird Maria als Heilige verehrt. Und das sind Menschen, die aufgrund ihrer besonderen Leistung, ihres vorbildlichen Glaubens und wegen nachgewiesener Wundertaten zuerst selig und dann heilig gesprochen werden. Und dann dürfen sie eine Rolle einnehmen als Mittler zwischen den Gläubigen und Gott. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Ansicht von Heilige nicht stimmt und wir jetzt auch versuchen zu zeigen, warum das auf die Maria auch nicht zutrifft. Weil Maria hat sich überhaupt nichts verdient. Zu diesem Zeitpunkt hat sie noch gar nichts geleistet. Sie war aus Gnade erwählt. Es war nicht ihr Verdienst. Die Gnade steht am Anfang der Botschaft. Gnade sei mit dir. Und die Gnade ist die Grundlage ihres Auftrags und nicht die Leistung oder der Verdienst. Sie war viel zu jung, dass sie irgendwelche besonderen geistlichen Leistungen hätte bringen können. Und nebenbei gesagt, aus jüdischer Sicht war sie ja Frau und deshalb auch nicht so hervorzuheben. Stimmt aber gar nicht, was sie jetzt sagt, weil auch im Alten Testament, ich habe mich jetzt ein bisschen mit auseinandergesetzt, gibt es immer wieder ganz, ganz tolle, gläubige Frauen, die geistlich was hervorgebracht haben. Also Gnade stand am Anfang, nicht Verdienst. Es war eine Erwählung durch Gott und der Heilige Geist spielt eine große Rolle. Und das sind alles Dinge, die nicht in unserem Einflussbereich sind. Also, es muss uns klar sein, dass es nicht um irgendwelche Leistungen geht. Es ist die Kraft des Höchsten, die in Maria wirkte, aber die auch, und ihr merkt schon, dass wir natürlich schon auch dahin kommen wollen, dass es für uns auch was gibt, ja, die auch in uns wirken soll. Es ist Gottes Initiative. Gott ist auf diese junge Frau zugegangen. Ich glaube nicht, dass also Maria eine besonders geistlich vorbildliche Frau war und deshalb als Heilige angebetet werden soll. Ich glaube, wir sollen überhaupt keinen anderen Menschen anbeten. Das ist ganz wichtig. Aber ich meine, dass Maria schon eine Heilige ist, so wie du und ich auch, wenn wir das im richtigen Sinn verstehen. Sie hatte einen Auftrag, einen einzigartigen Auftrag, und den hat nur sie gehabt. Und diese Befähigung zu diesem Auftrag, die kam durch den Geist Gottes. Und das Heiligsein, ja, ist eigentlich etwas, was uns allen zugesprochen wird. Christen, Kinder Gottes, sollen Heilige sein. Heilig waren damals Gefäße, die im Gottesdienst nur für den Gottesdienst verwendet worden sind. Also diese kultischen Gefäße, die waren heilig, die waren meistens auch aus einem besonderen Material, aber die wurden ausschließlich für gottesdienstliche Zwecke, für die Anbetung vor Gott verwendet. Und David war einmal so und hat sich da mit denen, hat auf das zurückgegriffen, wie er in Not war und Hunger gehabt hat. Gut, er hat auch die Brote genommen, aber er hat sich an heiligen Dingen bedient, an heiligen Dingen bedient, die eigentlich nur für den Gottesdienst vorgesehen waren. Und das war für Juden ganz klar, heilig ist auserwählt für einen besonderen Zweck. Und Maria ist auserwählt für einen besonderen und einzigartigen Auftrag. Und sie wird auch befähigt zu diesem Auftrag. Sie konnte das ja nicht allein machen. Und das gilt auch für uns. Auch du und ich, und wir sind alle in dem Sinn Auserwählte. Gott hat uns ausgesucht. Denken wir jetzt nicht drüber nach, wie kompliziert es ist, warum gerade ich und der andere nicht, sondern nehmen wir einfach mal das an, dass es Gnade ist, dass du ein Auserwählter Gottes bist, eine Auserwählte Gottes bist. Und dass Gott mit dir durch seinen Heiligen Geist etwas Besonderes vorhat. Und das heißt, heilig sein, auserwählt sein, abgesondert vom üblichen, alltäglichen. Und da sind wir natürlich gefordert. Und das Einzige, was wir dazu beitragen können und das Einzige, was Maria beitragen konnte, ist einfach sagen, ich bin bereit. Ich bin die Dienerin des Herrn. Wie du gesagt hast, soll mir geschehen, hat sie gesagt. Ich bin bereit. Es soll passieren. Okay, Gott, wirke. Wenn wir alle solche Heiligen wären, dann könnte Gott einiges tun. Wenn ich wirklich bereit wäre, immer bereit wäre für das, was er sagt und was er vorhat durch mich, dann wäre viel mehr passiert schon. Aber heilig, auserwählt sind wir. Er erwartet aber unsere Zustimmung. Er tut es nicht, ohne dass wir sagen, Herr, tu es, sondern er wartet, bis wir sagen, ich bin bereit. Die menschliche Bereitschaft ist, glaube ich, schon das einzige Hindernis für diese Gnade, die da fließen kann. Ja. Und wenn wir das nicht annehmen, dann gibt es einen Block, da geht nichts durch. Er macht uns, wenn wir so auserwählte Gefäße sind, dann macht er uns sauber, dann reinigt er uns. Es tut manchmal weh, aber er füllt unser Leben mit Sinn, mit seiner Gnade und seinem Heiligen Geist. Also, Maria ist keine Heilige im katholischen Sinn, also das glaube ich nicht, aber Maria ist, so wie du und ich, eine Heilige, weil sie eine Auserwählte ist, für einen einzigartigen Auftrag. Bitte. Du auch. War Maria eine besondere Mutter, eine gute Mutter? Wir wissen es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist viel zu wenig über sie geschrieben. Aber bevor ich mir frage, ob Maria eine besonders gute Mutter war, müsste ich mich eigentlich fragen, was ist denn eine gute Mutter? Und wenn ich 3 Leute frage, kriege ich 5 Antworten wahrscheinlich. Ist das eine besonders gute Mutter, die ihre Kinder pflegt und hegt und umsorgt? Na klar, na, das ist immer so. Die zu Hause bei ihren Kindern bleibt und nicht arbeiten geht, ist das eine besonders gute Mutter? Naja. Die sich für ihre Kinder und ihren Mann, in Klammer, aufopfert. Aufopfert. Wie weit geht denn das Aufopfern? Ist es gut? Das ist die Frage, gell? Ist die besonders gute Mutter sanft oder streng? Ist sie geduldig oder konsequent, nachsichtig? Wenn ihr jetzt von mir erwartet, dass ich euch irgendwelche Antworten auf diese Fragen gebe, dann muss ich euch wirklich sehr enttäuschen. Und ich muss auch sagen, ich sehe wirklich kein biblisches Konzept, was man jetzt wirklich drauf sagen kann. Es steht nirgendwo in der Bibel drin, dass eine Frau nicht arbeiten darf. Also jetzt in einem Beruf stehen darf. Das war damals nicht üblich, nehme ich an. Ja? Aber trotzdem haben viele Frauen mehr gearbeitet als die Männer. Ich glaube, dass wir in christlichen Kreisen ein bisschen manchmal auf einseitige Sicht haben. Und das sind immer subjektive, also persönlich gefärbte Ansichten. Wir sind geprägt von unserer Kindheit, von unserer Herkunft, von unseren Eltern und so weiter. Und ich kann euch keine Antwort geben, was eine gute Mutter ist. Ich habe ein paar Negativbeispiele. Nur als Beispiel, was ich meine, was keine gute Mutter ist. Ne? Also ich meine, es ist keine gute Mutter, die sich aufopfert und dabei selber vor die Hunde geht, damit es ihren Kindern und meistens noch dem Herrn Papa besonders gut geht. Ja? Ich glaube, ja. Aber ich habe einmal zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter erlebt, die sich beklagt hat, dass ihre jugendliche Tochter nun einen Freund hat. Und sie sagte, meine Tochter war doch meine beste Freundin und jetzt bin ich sozusagen zurückgestellt. Oder ich war die beste Freundin für meine Tochter. Die Mutter wird eifersüchtig auf den Freund der Tochter. Diese Beziehung ist meiner Meinung nach keine gar so gesunde. Ja? Also das ist. Oder kennt ihr die Helikoptermutter? Die ständig, heute würde man Drohnen verwenden, gell? Aber die ständig über den Kindern kreist und aufpasst. Und jetzt mach das und bitte zieh dich an, weil es ist kalt. Und jetzt musst du was trinken und. Und soll ich dich von der Schule abholen? Ja? Und du rufst mich eh an, jeden Tag. Also ich glaube, dass Kinder das Recht haben, sich mal von den Eltern ein bisschen zurückzuziehen. Es gilt übrigens für die Männer, gell? Aber es gibt Mütter, die da besonders ausgeprägt sind. Wir müssen unsere Kinder loslassen. Ich habe leider wirklich nur negative Beispiele. Eingeschworene Mutter-Töchter-Beziehung. Also ich habe das auch erlebt, dass Mütter ihre Kinder als Sprachrohre verwenden, um das, was sie durchsetzen wollen oder vermitteln wollen, mitzuteilen. Wie soll ich das jetzt erklären? Habt ihr mich verstanden? Ich erlebe es nicht im negativen Sinn schon öfters auch in meinem Beruf, ja, dass Mütter, die nicht Deutsch können, ihre Kinder mitnehmen, damit die Kinder mir sagen, was den Müttern fehlt. Ja. Also dass sie sozusagen, und die Kinder können recht gut und schnell Deutsch und die Mütter können es oft nicht. Und da ist es völlig okay. Aber ich habe es auch schon anders erlebt, dass man das Gefühl hat, die Mutter präpariert die Kinder, dass sie nachher dann genau das sagen, haben wir in der Schule oder in der Gemeinde und so weiter, was eigentlich da von hinten kommt. Es gibt übrigens auch zwischen Männern und Frauen, dass die Frauen zu Hause den Männern genau sagen, was die Männer dann in der Gemeindeversammlung sagen müssen. Jetzt hören wir mit den negativen Beispielen auf. Es gibt keine wirkliche Pauschalantwort, was eine gute Mutter ist. Und ich glaube, dass jede Mutter und jede Familie in ihrer Situation immer wieder herausfinden muss, was jetzt richtig ist und was jetzt gut ist, wie weit soll man bemuttern, wie weit soll man sich zurücknehmen. Aber jetzt haben wir eigentlich wieder, komme ich wieder zurück auf diese Berufung, diese Auserwählung, dieses Gefäß, dieses heilige Gefäß, zu dem die Mütter berufen sind. Ja? Was kommt da hinein? Heiliger Geist. Und gläubige Mütter haben den riesigen Vorteil, dass sie den Heiligen Geist in ihrem Leben haben und ihn als Führer anerkennen und in Anspruch nehmen können. Sie dürfen mit der Führung durch den Heiligen Geist rechnen. Und dann haben wir noch einen Vorteil. Das gilt, und das übersehen wir, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wo jeder meint, ich schaffe das, ich mache es allein, ich suche mir allein den Weg. Gläubige Mütter und gläubige Eltern stehen meistens nicht für sich allein, sondern sie leben halt in einer Gemeinde. Und da gibt es die Möglichkeit zum Austausch. Da kann man miteinander reden, da kann man fragen, da kann man zuhören und da kann man auch füreinander beten und voneinander lernen. Also wir haben ein Vorrecht als christliche Gemeinde, dass wir da uns gegenseitig helfen können. Ich weiß, das ist ein ganz heikles Thema. Wir haben schon mal vor vielen Jahren so ein Seminar über Erziehung und so weiter gemacht und da sind ein paar Elternpaare aufgestanden und gegangen, weil sie einfach das nicht wollten so. Ja? Sie haben das als Affront gegen ihren Erziehungsstil gesehen. Und ich glaube, man muss einfach bereit sein, darüber zu reden und auszusagen. Und niemand hat die Weisheit gepachtet, das muss man ganz sagen. Und auch niemand darf sagen, so wie wir es gemacht haben, war es richtig und wie es die anderen machen, ist alles falsch. Gut, aber wir wollten noch die Maria anschauen. Es gibt ein paar Stellen, wo wir sehen, was Maria gemacht hat. Sie hat also den Jesus, das Kind, mit ihrem Mann im Tempel dargebracht. Das ist ein Zeichen, dass sie als Mutter auch sich unter die religiösen Traditionen damals gestellt hat. Aber ich glaube nur, dass bei ihr war es nicht nur Tradition, sondern sie hat wirklich eine, das habe ich im ersten Teil schon gesagt, eine Beziehung zu Gott gepflegt. Jesus war ein ganz normaler Säugling, glaube ich, aber er war auch ein Flüchtling. Ist euch das bewusst? Josef, Maria und Jesus sind geflohen und waren in Ägypten, sind dann wieder zurückgekommen. Sie waren eigentlich ziemlich wie heute viele Menschen in unserer Gesellschaft, denen wir das oft nicht zutrauen oder nicht zusprechen, dass sie Not haben. Ne? Eine zentrale Stelle über die Kindheit Jesu, nur eine der wenigen Stellen ist, wie Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war. Und auch das ist ein Zeichen, sie sind jedes Jahr zum Passa oder zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem gegangen und haben dort den Gottesdienst beigewohnt. Und Jesus ist dort ihnen abhanden gekommen und 3 Tage haben sie ihn nicht gefunden. Sie haben gedacht, er ist schon nach Hause und so. Und wie sie ihn dann finden, im theologischen Zwiegespräch mit den Schriftgelehrten, da werden Maria und Josef böse und schimpfen. Ich kann das gut verstehen. Ein 12-jähriges Kind ist einfach abgängig für 3 Tage. Also da würde ich auch mal ein ernstes Wort reden. Das darfst du nicht machen. Du musst dich abmelden. Ne? Maria hatte, das habe ich schon gesagt, hatte noch weitere Kinder. Und Josef ist vermutlich relativ früh gestorben und Jesus war dann das Familienoberhaupt. Eine weitere Stelle, wo wir merken, und da war Jesus schon erwachsen und hat seinen Dienst seine öffentliche Wirksamkeit angetreten, war bei einer Hochzeit in Kana. Und Maria merkt, dass da ein Problem auftritt, ist der Wein ausgegangen. Und sie sagt zu Jesus, du, die haben keinen Wein mehr, mach was. Da ist Jesus ziemlich unwirsch zu ihr. Ja, er schroff ist er zu ihr und sagt, nein, los, das geht dir nichts an, das, meine Zeit bestimme ich und so weiter. Das Einzige, was Maria drauf sagt, sagt, was er sagt, das tut. Und dann merkt man, sie hat schon gemerkt, dass dieser Jesus, ihr Sohn, ja, dass der mehr Durchblick hat. Auch wenn ihr das sicher wehtan hat, wie er zu ihr jetzt war. Und dann gibt es noch diese Stelle in den Evangelien, wo Jesus seiner Familie verweigert, zu ihm zu kommen. Sie stehen draußen und wollen, das heißt, sie wollen zu ihm rein oder sie wollen, dass er hinauskommt eigentlich so. Da kommt jemand und sagt zu Jesus, Meister, deine Mutter und deine Brüder sind draußen, sie wollen dich mit dir reden. Und er sagt, ist mir wurscht, meine Brüder, meine Geschwister, das seid ihr hier. Boah, das ist hart. Das hat die Maria wahrscheinlich auch mitgekriegt. Er kommt nicht und will mit mir nicht reden. Und trotzdem war sie eine gute Mutter, weil sie hat all das, was man schon vorher gemacht hat, immer wieder in ihrem Herzen bewegt und das ist eine Wiederholung praktisch. Und sie sagt, was er sagt, das tut. Was er sagt, das tut. Sie vertraut ihm dann schon ein bisschen, obwohl sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keine Jüngerin war, also keine, die ihm nachgefolgt ist, sondern sie war noch immer die Mutter, die sich darüber geärgert hat, dass er so einen komischen Weg geht und sie hat das nicht verstanden und ich kann das sehr gut verstehen. Sie musste loslassen lernen und das geht uns Eltern allen so und das geht uns auch in anderen Beziehungen so. Ich möchte hier nicht nur für Eltern und Ehepaare reden, sondern wir müssen auch loslassen können. Und dann die Stelle haben wir schon, sie war am Grab, sie war dabei bis zum Schluss. Also sie war eine normale und deshalb eine gute Mutter meines Erachtens. Und sie war dann eine ganz wichtige Person in der Urgemeinde. Was können wir also jetzt zusammenfassen oder was können wir wirklich mitnehmen? Das Erste, das habe ich schon mehrmals gesagt, sie hörte zu, sie dachte nach, sie fragte nach. Und sie hat ein Gebetsleben gehabt. Sie redet mit Gott. Und sie lernt, ihren Sohn loszulassen. Ich glaube, wir tun uns so manchmal schwer, das Liebste, was Gott uns, oder das Wichtigste, oder das, was uns am nächsten ist, oft loszulassen. Und oft sind es die Kinder. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass für manche Leute die Kinder ein Götze sind, ein Götze geworden ist. Sie wurde eine Jüngerin Jesu, also von der Mutter, die ja doch irgendwo drüber steht noch, ja, wurde eine Jüngerin. Und Jesus ist ihr Herr geworden. Und sie war ein wichtiger Teil der Gemeinde. Zum Loslassen möchte ich noch ein bisschen was sagen, weil das mir auch nicht leicht fällt. Aber wir müssen unsere Kinder dann entlassen und sie auch gehen lassen. Vielleicht sollten wir auch vorher schon ihnen mehr Radikalität zugestehen. Ich habe mir wirklich oft gedacht, so wie ich mich gegen meine Eltern in der Pubertät auflehnen musste, so müssen das auch meine Kinder, oder mussten das meine Kinder, die tun es noch später auch weiter. Ja. Wir müssen, aber sie sollen eigentlich wirklich ein bisschen mehr radikal sein, zur Wurzel. Und wenn diese Wurzel Jesus ist, dann ist es nur gut. Aber wir müssen sie loslassen. Wir dürfen ihnen nicht alles vorgeben. Wir dürfen ihnen auch nicht wirklich alles überstülpen. Ja. Und du darfst dein Kind nicht als Eigentum sehen. Und Kinder sind nicht zur Selbstverwirklichung der Mütter oder der Eltern. Und wir dürfen uns nicht über unsere Kinder definieren. Und wenn Kinder andere Wege gehen, das tut weh, aber wir müssen sie auch, wir müssen es loslassen und das ist dann auch nicht mehr unsere Verantwortung. Ja. Das tut auch manchmal weh. Vielleicht hat manche Mutter heute einen Trost gekriegt oder eine Ansporn und ich hoffe, dass alle anderen, die nicht nur die Mütter, ein bisschen herausgefordert worden sind. Für alles, was Gott mit uns machen möchte, und wir sind Heilige, weil Gott uns erwählt hat, auserwählt hat, braucht er unsere Bereitschaft. Sind wir bereit, dass er uns verwendet? Amen.